sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 110. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer, mit dabei ist der liebe Wolf.
Guten Abend.
Und wir haben heute dabei einen großen Aktenordner an sehr unterschiedlichen Themen, positive und negative. Und deswegen nur eine ganz kleine Anzahl von Spielen, weil die anderen Themen erheblich größer sind und wahrscheinlich auch sehr lange dauern, weil einiges passiert ist. Und wir haben mal wieder eine Liga mit dabei, über die wir schon länger nicht gesprochen haben. Weil immer dann, wenn wir über sie sprechen müssen, gibt es so komische Nachrichten. Und das ist auch dieses Mal wieder eingetroffen. Wir fangen vielleicht erstmal mit einer positiven Nachricht an. In der USL League One wird es möglicherweise oder wahrscheinlich ab 2026 ein neues Team geben. Welches Team wird das denn sein? Und kennen wir es vielleicht sogar schon?
Ich würde sagen, es sind die Leute, die sich mit dem Amateurfußball ein bisschen weiter beschäftigt haben. Denn in der USL League 2, also in der theoretisch vierten Liga, gibt es das Team aus Corpus Christi in Südtexas. Das heißt Corpus Christi FC und hat ein, doch wie ich finde, sehr hübsches Logo mit einem Hai drauf. Da gab es letztes Jahr die ersten Meldungen, dass die ein Stadion bauen für knapp 5000 Zuschauer mit dem üblichen Drumherum, also quasi noch weiteren Spielplätzen, auf denen man halt Fußball spielen kann, so ein bisschen dem üblichen Parkgedöns. Und da wurde damals schon gerüchtet, dass die höchstwahrscheinlich versuchen, auf ein League One Team zu gehen, dass die quasi aufsteigen wollen. Es wurde ziemlich ruhig darum, bis vor, ich glaube, 2 Tagen bei uns dann die Meldung kam, dass eben genau das passiert. Also die USL League One, die dritte Liga, bekommt ab 2026 höchstwahrscheinlich eben ein Team aus Corpus Christi in Südtexas. Und da das derselbe Besitzer ist wie beim Amateurteam, das eben noch in der vierten Liga spielt, gehe ich mal stark davon aus, dass die einfach den Sprung nach oben machen. Das heißt, neben dem Team aus der Dallas Area, das der Texoma heißt, gibt es dann eben bald 2 Teams aus Texas für die League One.
Kleiner Fun Fact: Neben der Tatsache, dass sie einen Hai im Logo haben, haben sie zumindest für ihre Akademie auch einen interessanten Partner, nämlich den FC Bayern München. Sie sind Teil des quasi amerikanischen Jugendprogramms von Bayern. Aber ja, finde ich, ist für die League One, glaube ich, ein durchaus interessantes Team, was jetzt schon Erfahrung gesammelt hat. Die Frage ist ja, werden sie die League Two dann verlassen oder werden sie mit 2 Teams dort sein? Was ich ja auch schon mal finde.
Bin gespannt. Also es gibt noch nichts Offizielles. Das Übliche ist halt, dass man so einen Corporate-Namen hat, wenn man ein Team bekannt gibt. Also gibt noch keine Bekanntgabe, was für ein Branding das werden wird. Eventuell macht der Besitzer noch 2 Teams, also ein komplett unabhängiges und lässt Corpus Christi FC in der League 2 rumspielen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es dann immer einen Hochsprung gibt von der ersten Mannschaft und man die zweite Mannschaft in der League 2 spielen lässt. Ich bin gespannt, ich freue mich aber durchaus drüber. Meine Toros waren ja auch aus Südtexas, ist quasi nicht ganz so krass weit auf texanische Verhältnisse betrachtet, das Team aus Corpus Christi. Und da wir ja nur ein Team aus der Dallas Area hatten, würde es auch für die dann ein bisschen mehr Sinn machen. Zu reisen zum Beispiel. Weil wo wir jetzt zum Beispiel nur ein Team aus Spokane haben, was endgültig ewig lange Reisen hat, wäre es ja dann so ein bisschen für das Texas-Team ja auch, wenn die Ewigkeiten reisen müssten. Und so haben sie wenigstens ein Team, was direkt in der Nähe ist. So verglichen mit dem Rest der USA.
Wir werfen mal einen Blick ganz leicht weiter nordöstlich von Texas. Denn auch von dort gibt es eine Meldung, nämlich quasi der zweite Schritt zu dem, was wir gerade erleben. Gerade haben wir ein Team, was zwar noch nicht ganz offiziell angekündigt wurde, aber man ist sich da schon ziemlich sicher, dass es kommen wird. Und wenn man nämlich in die USL Championship, dort ist schon bekannt, dass ein Team kommen wird. Und da ist jetzt das Branding bekannt gegeben worden. Wie heißt denn das Team und was fällt auf am Branding?
Also das Team heißt Ozark United. Und ich weiß bis heute nicht, ob man den Staat Arkansas oder Arkansas ausspricht. Aber auf jeden Fall geht es um diesen schönen Bundesstaat. Das Team heißt Ozark United. Es ist ein bisschen wie bei dem AV Alta Logo aus der League One. Es ist dunkelgrün mit quasi hellgrünen Elementen. Und auch hier hat man so ein bisschen das Verschlungene gewählt. Also es gibt ein OZ, das O ist weiß, das Z drin verschnörkelt in grün. Und in diesem OZ hat man quasi O, ne, OZ von Ozark. Steht auch ARK in dem Z drin mit dem FC und oben drüber hat man dann nochmal das gleiche Prinzip gewählt. Also Ozark steht über dem in der Mitte verschnörkelten OZ und ganz unten United. Und allein das stört mich schon mal ein bisschen. Man hat doppelt den Namen Ozark quasi drin verarbeitet. So wie bei AV Alta, dem kommenden League One Team aus Kalifornien, zweimal das AV drin steht, hat man hier jetzt gewählt, sich zweimal das Ozark im Namen zu haben oder im Branding zu haben. Also ein quasi O-förmiges Logo in dunkelgrün mit einem hellgrünen Rand. Oben steht Ozark, unten United. Und eben in der Mitte, so ein bisschen wie bei den New York Yankees, ineinander verschnörkelt das O und das Z.
Ich muss ja sagen, dass mir die Farbwahl sehr gut gefällt. Also einfach auf die Variante zu gehen, ein hellgrün und ein dunkelgrün zu vermischen, die farblich halt auch sehr gut zusammen matchen, finde ich cool. Aber ja, an sich das Logo reißt mich jetzt nicht groß vom Hocker. Auch das United ist jetzt auch nicht das allerkreativste. Aber mit den Farben kann man immerhin hoffentlich schöne Trikots machen. Und kleiner Fun Fact, man kann schon die ersten Merchandise-Produkte kaufen, auch wenn das Brand gerade erst frisch bekannt gegeben wurde.
Unten haben wir noch den Wahlspruch des Staates von Arkansas, also Regnate Populus, also Latein für The People Rule, also quasi das Volk ja bestimmt. An sich muss ich sagen, ich glaube, es ist so ein bisschen das, wie kann man es am höflichsten formulieren, der easy way to go. Also es ist nicht zu kreativ, aber auch nicht zu langweilig. Es ist okay, wenn man es irgendwie auf ein T-Shirt drucken will oder auf ein Cappy. Aber es ist auch nicht zu crazy, dass man da irgendwie keinen Merch oder so verkaufen kann. Also so ein bisschen der MLS-Weg, wenn man neue Brandings bekannt gibt. Es ist ein bisschen harmlos, aber noch kreativ genug, um nicht komplett langweilig zu sein. Und für die sich fragen, was soll das eigentlich Ozark? Das ist ein Gebiet im Nordwest Arkansas und im Südwest von Missouri. Das ist ein Gebirgsgebiet, also quasi eine Gebirgsebene, die Ozark Mountains. Und darauf bezieht sich das quasi, weil das Team eben für Northwest Arkansas spielen soll, das eben in dem Gebiet liegt. Ist also quasi eine grobe Region im Namen und nicht direkt eine Stadt, sondern quasi so ein bisschen. Man will alle mit eingemeinden. So wie bei New Mexico United eben der ganze Staat mit dabei ist. Und jetzt nicht nur Albuquerque.
Exakt, so ist es.
Also guckt sich am besten selber an. Ist ein bisschen schwer, mal über die Lautsprecher zu erklären. Ozark United gibt ihr bei Twitter. Wir haben es auch bestimmt bei Box2Box schon retweetet. Schaut es euch gerne an. An sich, wie gesagt, kein klassisch krasses Logo. OZ verschnörkelt wie beim New York Yankees Logo. Und dann den Namen drauf gibt. Also nichts, wovon ihr feuchte Träume oder Albträume bekommt.
Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Wovon man Albträume bekommen kann, ist das, worüber wir jetzt einmal sprechen. Wir gehen von dem einen recht warmen Bundesstaat, ja nicht ganz, wir sind ja schon ein bisschen abgeswitcht, aber wir gehen quasi wieder zurück nach Texas und springen von dieser sehr warmen Region dann nach Kalifornien und befinden uns in der League One. Und in der League One spielt in Kalifornien Central Valley Fuego. Dort gibt es einen Trainer, dessen Namen wir alle kennen, Jermaine Jones. Und zudem gibt es derzeit eine interessante Ermittlung, nennen wir es mal noch sehr diplomatisch so. Er war ja schon immer einer, der ein sehr stolzes Selbstbewusstsein hat. Und das fällt jetzt irgendwie auch auf. Was heißt in dem Fall sehr stolzes Selbstbewusstsein? Erst vor 2 Wochen oder so scheint er irgendwie Sport 1 oder irgendwem in Deutschland ein Interview gegeben zu haben, in dem er äußerte, dass er in Frankfurt ein Held war und bleiben wollte. Das, ja, er scheint bis heute komplett von sich überzeugt zu sein und das hat sich offensichtlich auch bei Central Valley Fuego ein bisschen deutlich kristallisiert. Denn was genau ist denn da passiert? Irgendwie auf dem Platz haben wir ihn schon länger nicht mehr gesehen als Trainer.
Ja, er verschwand vor ein paar Monaten und alle fragten sich, ist jetzt irgendwas passiert? Ist er jetzt irgendwie krank? Was macht er jetzt eigentlich? Und die Fragen wurden größer, als man ihn dann plötzlich hat spielen sehen. Denn Central Valley Fuego hat ein Affiliate-Team im Amateurbereich, wo Jermaine Jones auf dem Platz stand. Und keiner wusste so recht, was eigentlich Phase ist. Und es gab jetzt, heute am Donnerstag, dem 10.10., man könnte sagen, so ein bisschen wie bei CM Punk früher, die Pipebomb-Promo, nur hier in schriftlicher Form. Jeff Rooter von The Athletic, einem sehr renommierten Sportartikelschreiber, eben ein Bericht, dass über dieses Team und vor allem über Jermaine Jones gerade diverse Ermittlungen laufen. Denn es gibt sehr harte Vorwürfe gegen Jermaine Jones und die lesen sich gar nicht gut. Also er soll zum Beispiel Spielern, die der Spielergewerkschaft beitreten wollten, einiges Unschönes gesagt und sie bedroht haben. Er soll dann unter anderem eine sehr toxische Arbeitskultur im ganzen Club vermittelt haben. Es gibt Berichte, dass er dann Spielern angedroht hat, dass wenn ein quasi interessierter Trainer ihn anfragt, ob er eben die Spieler kaufen kann oder ob wie gut die eben sind, dass er ihnen mitteilen würde, dass seine Spieler echt schlecht im Fußball sind. Er hat so schöne Sachen gesagt, wie dass die League One eine beschissene Liga ist und dass jeder Spieler, der so um die 28 ist und noch in der League One spielt, echt schlecht im Fußball sein muss. Um mal ein paar Dinge zu nennen. Der Rest sind dann so Sachen, die sich auch unschön lesen. Also quasi ihr National Origin Harassment, also quasi auf die Herkunft bezogenes, Diskriminierung, emotionale Diskriminierung, die Machtausnutzung, dass er eben quasi seine Macht gegenüber den Spielern ausnutzt. Und das sind ein paar Dinge, die man da nennen kann. Um es kurz zu machen, ich glaube, toxisches Arbeitsklima ist noch die nette Formulierung über sein Team und seinen Arbeitsstil. Und so gab es eben diverse Berichte, die von der Liga quasi jetzt ermittelt worden sind, dass es da eine Ermittlung gab. Es wurde eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, die das auch nochmal überprüfen musste. Und eben diverse Spieler und Mitarbeiter haben sich eben auch an die Ermittler gewendet.
Kleiner Fun-Fact zu dem Interview, was er da für den deutschsprachigen Raum gegeben hat. Da ging es unter anderem auch um Raoul, den er als Trainer für Schalke 04 empfohlen hat. Und in dem Zusammenhang hat er sich selbst auch gleich als Co-Trainer von Schalke empfohlen. Ja gut, weiß ja in Deutschland auch keiner, was da in Kalifornien mit ihm los ist und warum er da schon länger jetzt nicht mehr auf der Trainerbank Platz nahm. Stattdessen kann er dann einfach bei Schalke Co-Trainer werden. Er scheint ja ein richtig guter Trainer zu sein.
Er ist auf jeden Fall für den Rest der Saison quasi disqualifiziert. Also er wird diese Saison nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehren. Und es gibt eben weiterhin die Ermittlungen von der Liga, von der Spielergewerkschaft und nochmal von einer Anwaltskanzlei, die Vorwürfe weiterhin überprüfen und weiter ermitteln. Also es ist wirklich eine sehr, sehr ernste Situation. Und wer die englischen Rechtsbegriffe gerne mal hören will und jetzt nicht so ein deutsches Gestammel, ich lese mal ganz kurz die Sachen vor. National Origin Harassment, Emotional Misconduct, Power Imbalance, Harassment, Hostile Environment and Retaliation. Und es gibt quasi diese sechs Sachen und von diesen sechs Sachen soll alles mehrmals durchaus passiert sein. Also quasi nicht nur einmal, sondern quasi Teile davon sind mehrmals vorgekommen und eben Mitarbeiter und Co. beklagen eben auch eine toxische Arbeitsweise, toxisches Arbeitsklima und das liest sich überhaupt nicht gut. Und wirft auch kein gutes Licht auf Jermaine Jones und generell den Club, der vorher schon immer sehr komisch angeguckt worden ist, dass da oft vielleicht irgendwie Gehaltsprobleme waren, dass sie überhaupt irgendwie Stadionprobleme hatten. Zum Beispiel wurde ja bei denen im Stadion irgendwie der Großteil der Plätze gesperrt, weil das für die Feuersicherheit nicht gegeben sein konnte. Sehr, sehr komisch. Und ich frage mich ehrlich gesagt, woher diese Selbstbewusstseinsgeisthaltung von Jones als Trainer kommt. Er hat als Trainer noch gar nichts gerissen. Er war jetzt, glaube ich, kurz vorher bei dem US Men's Youth National Team mal Co-Trainer. Und davor war er bei einem gewissen Team namens New Amsterdam FC beteiligt, wo es auch sehr kuriose Geschichten um ihn als Trainer und ihn als Mensch geht. Und der Club war ja auch schon sehr shady mit dem Scam um Fruit Street und Lawrence Girard, dem Besitzer. Es ist sehr, sehr komisch, muss man sagen. Deswegen, er mag vielleicht ein ganz guter Spieler gewesen sein. Woher aber das Selbstbewusstsein kommt, dass er jetzt bei einem deutschen Profiverein Co-Trainer oder Trainer sein könnte, weiß ich nicht. Also Century Valley Fuego ist grottenschlecht. Er hat mit dem nichts gerissen. Es gibt kein gutes Arbeitsklima. Ich als Herthaner weiß, was ein Chaos-Club ist. Aber nicht mal Schalke hat so einen Kerl wie ihn verdient, wenn er das da ähnlich versucht.
Aber weißt du, was das Problem ist? Oder jeder andere Mensch würde sich sagen, oh shit, da läuft gerade so eine große Ermittlung gegen mich. Das ist jetzt auch noch öffentlich gemacht worden über diesen Artikel von einem Sport, Newspaper würde ich jetzt nicht sagen, aber quasi von einem Sportmagazin, das durchaus international bekannt ist und das durchaus auch für seine Reportagen und Ermittlungen oder investigativen Artikel sehr renommiert ist. Wenn die darüber schreiben, dann kommt es auch eigentlich in Deutschland an. Das heißt, Clubs in Deutschland, die sich theoretisch für dich als Trainer interessieren könnten, könnten das sehr schnell erfahren. Aber ich glaube, da muss er sich bei Schalke gar keine Sorgen machen, weil ich Schalke durchaus zutraue, dass sie vergessen oder dass sie das verpassen zu recherchieren, was da um ihn herum schwirrt. Und wenn man mich fragen würde, welchen Club würde ich zutrauen, dass sie völlig random jemanden einstellen, dann ist es in meinen Augen Schalke. Schalke oder Hertha, ehrlich gesagt.
Da er Schalker war, würde es sogar Sinn ergeben, dass die aus Traditions- und unser Spieler-Dusel das machen würden.
Was ich aber auch interessant finde, Central Valley Fuego als Club selbst scheint ihn aber auch weiterhin als Trainer haben zu wollen. Dann also auch schwierig ist, wie gehst du mit deinen Spielern um, wenn irgendwie klar ist, dass dieser Mensch als Trainer sehr offensichtlich von seiner Mentalität und Arbeitsweise her überhaupt nicht als Führungsperson passt und da für andere Menschen durchaus auch gefährlich werden kann, dann müsste für dich als verantwortungsbewusster Club an erster Stelle stehen, dass du diese Person als Trainer loswirst, damit du einen guten Trainer findest, der gut mit dem Team zusammenarbeiten kann, anstatt es kaputt zu machen. Aber das machen sie nicht, sondern sie halten so, ist zumindest der aktuelle Stand, an ihm fest und wollen ihn weiter als Trainer haben. Das ist irgendwie absurd.
Voll mit. By the way, die Spielergewerkschaft der USL hat das Ganze auch vorhin auch nochmal öffentlich bestätigt, dass es da die Ermittlungen gibt. Also auch von der Seite her gibt es da eine offizielle Bestätigung. Was ich so seltsam finde, sind auch so die Worte, dass er eben meint, dass die League One eine schlechte Liga ist und jeder, der 28 ist oder noch spielt, muss schlecht im Fußball sein. Was hat er denn als Trainer bisher geleistet? Die Nisa ist genauso drittklassig wie die League One. Er hatte überhaupt nicht wirklich Trainerleistungen zeigen können. Wurde er ja auch rausgekegelt. Er war jetzt Jugend-National-Co-Trainer, was jetzt auch nicht die krasse Wochenendbelastung ist. Und er ist jetzt bei ebenfalls im Drittligisten. Fuego ist da das schlechteste Team der Liga und hat sich ja noch zu Beginn der Saison dafür gefeiert, dass er den Großteil des alten Kaders rausgeworfen hat von der letzten Saison und jetzt quasi nur Spieler haben wollte, die er gut findet und die er würdig findet. Und ist mit diesem, ja, Kader weiterhin das schlechteste Team. Also da passt so für mich so ein bisschen die Selbstwahrnehmung von ich bin der Geilste und was ich als Arbeitsleistung leiste, halt so überhaupt nicht zusammen. Und deinen Spielern zu drohen, dass es Ärger gibt, wenn sie sich der Spielergewerkschaft anschließen, ist halt auch mal echt beschissen, so rein menschlich gesehen.
Was in den USA ja auch völlig normal ist, dass die Spieler sich der Spielergewerkschaft anschließen. Das sind ja die meisten.
Ja, und denen dafür zu drohen und dann zu sagen, dass es dafür Ärger gibt, wirft Estre auch kein gutes Licht auf ihn. Deswegen, ja, also ich finde es grundsätzlich komisch, A, dass Fuego an ihm festhält obwohl er halt eigentlich nichts Gutes für sie geleistet hat auf dem Platz und jetzt auch nicht gerade gute Publicity bringt. Und seitens ihn dieses seltsame Selbstbewusstsein, das er als Trainer an den Tag legt, obwohl er als Trainer überhaupt nichts gerissen hat. Also, wenn du sagst, hey, ich war mal ein guter Spieler und wenn ich jetzt mal Bock hätte, keine Ahnung, Indoor-Soccer zu spielen, halte ich noch mit, gehe ich mit. Aber dass er sich als Trainer quasi gerade so gut findet, meint, über Spieler schlecht zu reden, die er sich ausgesucht hat und die er trainiert, sehr fragwürdig. Und bei aller Liebe, wenn du nicht mal Fuego, wo du quasi die Allmacht-Fantasie ausleben kannst, halbwegs auf den Playoff-Platz kriegen kannst, die war dann für gut genug hältst, bei Schalke Co-Trainer zu spielen. Ja, fang lieber irgendwo bei dem Gelsenkirchen Amateurverein an, aber nicht bei einem Profiklub. Und am besten eigentlich gar nicht für Menschenführung. Also wenn das deine Menschenführung ist, Spieler weiterzubilden, besser zu machen und ihnen ein Vorbild zu sein und dann für Sachen wie eben ja Harassment diverser Art und toxisches Arbeitsklima bekannt zu sein, hast du vielleicht deinen Beruf verfehlt?
Vielleicht kann er auch einfach Trainer für kanadische Gänse werden oder so. Auf jeden Fall können wir das Ganze zusammenfassen mit herzlich willkommen bei Schalke, weil, naja, wir ahnen, wie es enden wird. Wir machen jetzt aber erstmal eine kurze Pause, um uns von diesem Thema zu erholen. Und dann geht's in unsere allerliebste Liga, über die es immer wieder die absurdesten Geschichten gibt. Und auch in diesem Fall erleben wir etwas, was man sonst so nicht oft erlebt. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht, was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov. Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und während unserer kurzen Pause, wo wir uns Bildchen von Jermaine Jones als Spieler geschickt haben, wie fair und freundlich er damals schon immer Fußball gespielt hat, kleiner Spoiler, war nicht der Fall. Und jetzt gehen wir mal, wie schon angekündigt, zu einer anderen Situation in einer anderen Liga, die nicht weniger absurd ist. Wir gehen in die Nisa natürlich, weil wenn man den Begriff absurd hat, dann steht im Wörterbuch direkt daneben Nisa auf jeden Fall. Und diese Liga, die ja immer wieder mal ganz skurrile Situationen hat und bei der wir uns schon quasi gefühlt seit der Gründung fragen, wie lange wird es diese Liga geben, haben wir wieder einmal die Situation, dass, ich will noch nicht zu viel verraten, aber würde das in anderen Ligen passieren, ich glaube, da gäbe es einen ziemlichen Aufstand. Und wenn das Team, was jetzt hier betroffen ist, im nächsten Jahr nicht mehr in der Nisa spielen wird, dann könnte man das ja doch schon so ziemlich. Worum geht es denn? Was ist denn in der Nisa schon wieder los?
Es geht um das Team aus Maryland, um genau zu sein, die Maryland Bobcats. Die Nisa ist ja die National Independent Soccer Association, neben der League One die dritte Liga ebenfalls. Ja, die Bobcats waren quasi das beste Team in der Saison. Spielen sehr guten Fußball, haben auch durchaus eine passable Heimzuschauerschaft und sie standen zum letzten Zeitpunkt, wo wir wieder eine Übersicht sehen konnten, vor knapp zwei Wochen, auf Platz 1 in der Eastern Conference mit 50 Punkten und 16 Siegen aus 19 Spielen. Dahinter kam ein Team mit 36 nach ein Team mit 19 Punkten. Sie sind mit Abstand das beste Team in der Liga grundsätzlich und hatten sich auch eigentlich für die Playoffs qualifiziert. Dachten alle, denn alle warteten ganz gespannt darauf, dass Nisa eben jetzt ja bekannt gibt, wie die Playoffs genau ausgespielt werden. Also ab wann und in welchem Modus. Und darauf warteten alle.
Und sie warteten und warteten. Und die Bobcats, ich glaube, sie warten immer noch.
Denn die Nisa droppte eine seltsame quasi Pressemitteilung, in der sie bekannt gaben, dass die Maryland Bobcats nicht mehr in den Playoffs dabei sein können, dass sie quasi disqualifiziert wurden. Gab aber keine wirklichen Gründe an, außer eben, sie sind disqualifiziert und das war es halt so. Und hat sehr für einen Shitstorm gesorgt in der Community. Und Denise hat das ganz brav ignoriert, weil ne, Hater kann ja keiner gebrauchen. Und es gab jetzt zuerst kleinere Berichte zwischen quasi dem Club und der Kultur vor Ort und auch quasi Pressemedien aus der Region oder aus der Amateurszene, was eigentlich die Gründe dafür sind, dass dieses Team nicht mehr qualifiziert ist. Denn ja, bestes Team der Liga, gut dabei, beliebt, sollte ja eigentlich reichen für ein Playoff-Ticket. Und die Gründe sind so absurd, dass ich wirklich sagen würde, es passt perfekt zu Nisa. Oder was würdest du sagen, Anne?
Ich kann dir da überhaupt nicht widersprechen. Interessant ist übrigens, dass der Beitrag bei, ich glaube bei X war es, wo sie verkünden, dass die Bobcats nicht mehr oder sich nicht in den Playoffs spielen dürfen, ist der Beitrag mit den meisten Interaktionen seit oder Reaktionen seit Monaten dieser Liga, was viel meiner Meinung nach über die Liga sagt. Also ansonsten reagiert kaum jemand auf irgendwelche Tweets oder ähnlichen von ihnen. Waren die Menschen auf jeden Fall schon ein bisschen erhitzter. Und wenn man das mit anderen Fußballteams oder ähnlichem vergleicht, selbst dafür sind es eigentlich noch nicht mehr extrem viele Reaktionen. Also ich glaube, es waren so um die 70 oder 80 Reaktionen. Und wenn das schon der am meisten reagierte Beitrag ist, ist ganz schön ruhig um diese Liga eigentlich, was ja eher negativ ist.
Ja, es gab Berichte eben zu der ganzen Thematik und wir berufen uns jetzt auf die quasi Website Protagonist. Die sind sehr bekannt in der amerikanischen Fußballszene und sind halt hauptsächlich für den Amateurfußball so bis hin zur USL quasi da. Sind sehr beliebt und auch sehr ja, renommiert im Amateurfußball, also durchaus eine seriöse Quelle. Und die wurden eben angeschrieben von Leuten aus der Bobcats-Organisation, die eben da ein paar bisschen ja, Dinge mitteilen wollten. Der offizielle Grund ist ja eben von der NISA, dass sie quasi nicht mitmachen dürfen. Und höchstwahrscheinlich ist einer der Hauptgründe, dass die Finanzen das Problem sind. Denn die Liga hat die ganze Saison eh schon Probleme, ihre Teams überhaupt am Laufen zu halten. Viele Spiele wurden abgesagt, offiziell immer ohne irgendwelche Gründe. Fakt ist, viele Teams haben Probleme, ihren Spielern das Gehalt zu bezahlen oder generell auch die Auswärtsfahrten zu bezahlen, also Unterbringung in Hotels, die Flugkosten und so weiter. Und ja, und selbst das Essen gab es Probleme, das zu bezahlen. Und hier geht es quasi um so ein bisschen die Gebühren, die man eben zahlen muss, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Also quasi Lizenzgebühren, dann so ein bisschen die Gebühr quasi pro Jahr teilnehmen zu dürfen. Und nebenbei gab es noch einen Fakt, dass die NISA dem Team, also den Bobcats, versprochen hat, Investoren an Land zu ziehen, die den Club quasi unterstützen können, weil das Team schon früh feststellte, wir können die Kosten wahrscheinlich nicht stemmen. Und ja, wie ging es denn dann weiter?
Ja, gar nicht. Also zumindest unter dem Aspekt Investoren. Die Liga hat es nicht geschafft, Investoren an Land zu ziehen. Sieht man ja auch daran, dass auch andere Clubs massive Probleme haben. Und so ziehen sich die Bobcats ein wenig durch die Saison. Was der Unterschied zwischen ihnen und den anderen Teams, die ebenfalls sehr starke finanzielle Probleme haben, also die Anzahl der Teams, die keine finanziellen Probleme haben oder sehr wenige, dürfte sich auf 2 wahrscheinlich belaufen und ansonsten alle anderen Teams vermutlich haben doch recht starke finanzielle Probleme. Und bei den Bobcats hat man anders formuliert. Alle Teams haben natürlich Prioritäten, die sie setzen mit dem wenigen Geld, was sie haben. Die einen verzichten darauf, ihre Spieler zu bezahlen. Da ist es dann so, dass da teilweise wirklich vierstellige Summen noch geschuldet werden. Und die anderen oder ein anderes Team, in dem Fall die Bobcats, haben sich als Priorität gesetzt, dass sie wenigstens ihre Spieler bezahlen. Die danken es ihnen mit guten fußballerischen Leistungen, deswegen auf Platz 1 in der Tabelle. Und ja, mit der NISA Wie da jetzt tatsächlich genau die Absprachen waren, ist uns natürlich so nicht bekannt. Aber wenn man der Website folgen kann oder den Aussagen der Personen, die aus dem Umfeld der Bobcats kommen, dann war mit der Nisa vereinbart, dass sie die Summe und in dem Bericht stand etwas von einer 500.000, dass sie diese nicht gleich zahlen müssen oder vielleicht sogar auch gar nicht zahlen müssen, sondern dass es später stattfinden wird. Und jetzt ganz plötzlich zu den Playoffs wollte die Nisa dann aber das Geld haben. Was so auf der Kürze der Zeit und bei der Höhe der Summe auch natürlich schwierig ist. Und die Bobcats haben dann natürlich gesagt, ja, können wir nicht, wie auch. Und die Nisa sagt an der Stelle dann jetzt einfach, okay, dann seid ihr nicht in den Playoffs mit dabei und kickt damit das stärkste Team der gesamten Saison und das mit Abstand stärkste Team der gesamten Saison aus den Playoffs. Und das ist irgendwie schon ein wenig merkwürdig. Ich vermute nämlich, dass auch die anderen Teams, die größere finanzielle Probleme haben, wahrscheinlich mit der Nisa irgendwelche Vereinbarungen haben, dass sie die Antrittsprämien nicht oder erst später zahlen, weil ich mir auch da nicht vorstellen kann, dass sie die Summe so aufbringen können. Oder sie machen es auf dem Rücken ihrer Spieler und zahlen die dafür nicht. Aber sowas kann die Nisa in meiner Meinung oder darf sie auch nicht unterstützen. Dass du den Spielern A, nicht ihr zugesagtes Gehalt zahlst und B, sie unter widrigen Umständen arbeiten lässt.
Vor allem haben die ja dann auch nochmal eben eine Klausel haben wollen zu den Bobcats, dass sie sich auch verpflichten, in der nächsten Saison und in den zukünftigen Saisons weiterhin in der Liga zu bleiben, nur damit sie in den Playoffs mitmachen dürfen. Erst recht absurd wird, wenn man dann betrachtet, wie sie die eben mit dem Team umgesprungen sind. Also, die haben die versprochenen Investoren nicht geben können, sodass das Team die ganze Zeit Probleme hat, überhaupt quasi den Betrieb am Laufen zu halten. Dann sollen sie ihm plötzlich irgendwelche riesen Summen schulden, die sie mal eben nicht zahlen können, dann noch gezwungen werden, yo, ihr müsst nächstes Jahr wieder mitmachen. Sehr, sehr seltsam. Und wenn dann noch Gerüchte dazukommen, dass zwei der Hauptbesitzer der Teams und auch mit der quasi des Leadership Boards, George Junkai von den Michigan Stars und ein Mann, den ich gerade vergessen habe, der hinter Los Angeles Force steht, heimlich andere Teams mit Geld unterstützen, damit die quasi, ja, am Leben bleiben, macht das Ganze noch absurder. Und so haben wir halt gerade quasi eine Liga am Laufen, in der dritten Liga, neben der Liga One, die nur hauptsächlich deswegen existiert, weil ein paar reiche Leute die Teams irgendwie am Leben halten, um halt die Mindestanzahl von 8 Teams zu erfüllen, dass die Liga quasi mit den Drittliga-Lizenzen auflaufen kann. Und mit Blick darauf, wie viele Teams, die mal in der Nisa spielten, nicht mehr existieren oder woanders jetzt sind, ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Bobcats die Fliege machen, mit jedem Recht, das sie haben, und weitere Teams einfach sterben. Und das ist sehr seltsam. Man guckt, ja, ein paar Teams sind in die USL hochgesprungen, Detroit zum Beispiel oder Oakland. Ein paar Teams haben sich in Amateurfußball zurückgezogen, wie Chicago House oder Flower City Union, die der aktuelle Meister von 23 sind. Aber der Großteil aller Teams ist nicht mehr existent. Die sind pleite gegangen, die sind offiziell in Pause, wie die Cosmos oder New Amsterdam. Und der Rest ist halt tot, weil pleite gegangen, weil die Besitzer es nicht mehr zahlen konnten, weil es Probleme mit dem Gesetz gab, weil dann ein Team Spieler illegal beschäftigt hat. Und das ist also kein Wunder, dass die Liga jetzt schon fast schon zu Geiselnahmen bereit ist und Teams zwingen will, nächstes Jahr unbedingt dabei zu sein, egal wie schlecht es läuft. Wenn man eben Angst hat, ansonsten ja bankrott zu gehen oder zumindest die Profilizenz zu verlieren.
Was aber umso absurder ist, weil so wie sie mit den Bobcats umgehen, würde ich anstelle der Bobcats sagen, so, nee, also wir sind nächstes Jahr hier definitiv nicht mehr mit dabei. Du bist das stärkste Team der Liga, spielst wirklich ansehnlichen Fußball und gibst dir die Saison über Mühe, dass du trotz schwieriger finanzieller Situationen die Saison so meisterst, wie du sie meisterst. Und dann wird in letzter Sekunde, in der entscheidenden Phase der Saison, so mit dir umgegangen, sodass du keine Chance auf den Titel hast, obwohl du ihn durchaus verdient hättest. An deren Stelle würde ich ganz klar sagen, wir sind an der Stelle raus. So entweder gehen sie dann in den Amateurfußball Oder es passiert das, was eigentlich am logischsten ist. Es gibt ja noch eine andere Liga, die ja auch dritte Liga ist und die natürlich ein gewisses Interesse daran haben könnte, der NISA zu schaden. Und das ist die USL. Und anstelle der USL würde ich es mir jetzt mit den Bobcats ganz einfach machen. Ich gehe auf die Bobcats zu und sage denen, Leute, wir haben gesehen, ihr könnt toll Fußball spielen. Ihr seid ja schon eine beständige Mannschaft. Kommt zu uns in die Liga. Die Finanzierung, da finden wir eine Lösung. Wir kommen euch entgegen. Und in der USL, würde ich behaupten, gibt es durchaus Investoren. Oder die USL kann mit ihrem Namen durchaus Investoren anlocken, sodass die Bobcats darüber durchaus eine Chance hätten, die finanzielle Situation ein bisschen aufzubessern. Dann spielen sie künftig in der USL. Die Bobcats fehlen in der NISA. Und wenn dann jetzt noch ein oder zwei weitere Clubs die Segel streichen müssen, weil die finanzielle Situation so schwierig ist, verliert die NISA ganz schnell ihren Status als dritte Liga und hat dann ein riesiges Problem. Klar, sie können natürlich wieder irgendwelche Fake-Clubs eröffnen, die nur ein oder zwei Jahre bestehen und dann auch wieder verschwinden. Aber das werden sie, würde ich behaupten, nicht sehr lange durchhalten. Also, ich weiß nicht, ich finde, die NISA hat an der Stelle extrem unclever agiert, weil sie es der USL jetzt extrem einfach macht, sich mit einzumischen und ihnen zu schaden, obwohl es unnötig ist. Sie hätten auch einfach mit den Bobcats eine Einigung finden können, wie man die finanzielle Situation irgendwie lösen könnte. Aber stattdessen macht man sich die Bobcats zum Feind, geht das Risiko ein, dass das Team die Liga verlässt und geht damit das eigene Risiko ein, den Status zu verlieren. Von vorne bis hinten irgendwie nicht so richtig durchdacht. Jetzt muss man mal die Frage stellen, warum wollte die NISA offensichtlich die Bobcats unbedingt aus den Players raus haben? Was sagst du, warum?
Also es gibt mehr oder weniger Gerüchte auch darum, dass die mit quasi Hauptfinanzierer oder Hauptbesitzer, die hinter Los Angeles und Michigan stehen, auch da ein bisschen Schiss hatten, dass sie natürlich nicht im Rampenlicht stehen, weil die Bobcats sie vom Feld jagen könnten. Also auch da einen gewissen, nimm es mal, sportlichen, finanziellen Angstgrund hatten, ihre Teams nicht siegen zu sehen. Aber ich denke auch noch da, ja, man wollte es den Lieblingsjungs recht machen. Also die Michigan Stars waren ja schon Meister, Los Angeles Force wäre quasi das zweitbeste Team der Liga. Und jetzt stand jetzt das erstbeste, weil ja die Bobcats nicht weitermachen dürfen. Also eine Mischung aus angegriffener Eitelkeit, aus ja, Geld oder quasi Ruhmsucht und eben, weil die NISA nicht aus ihren Fehlern lernt. Denn seit Jahren gibt es da schon Probleme. Seit Jahren gibt es da Teams, die dann abwandern, weil sie in die USL gehen können. Es gibt seit Jahren irgendwie Probleme mit Teams, die plötzlich sterben oder finanzielle Probleme. Ich glaube einfach wirklich, es ist so eine Mischung aus allem. Man lernt nicht aus den eigenen Fehlern. Man hat Angst, die Hauptgeldgeber irgendwie so ein bisschen anzupissen, weil die nicht den Titel holen können. Und ansonsten ist der Rest einfach, ja, Eitelkeit, Gier, Ruhmsucht und das kleine Penis-Syndrom.
Das Problem in meinen Augen ist aber, was hilft es dir, wenn du die ganze Zeit quasi deine Hauptgeldgeber so dermaßen supportest, sodass die Jahr für Jahr sozusagen die Titel unter sich aufteilen? Du sorgst dafür, dass A, die anderen Teams im Laufe der Zeit die Liga verlassen werden, du also möglichst schnell neue Teams brauchst. Was da jetzt passiert ist, das sehen natürlich auch andere Teams, das sehen auch andere potenzielle Besitzer, die dann sich wahrscheinlich schon überlegen, ob sie wirklich Lust haben, mit ihrem Team in die NISA zu gehen oder nicht doch lieber in die USL. Und dementsprechend verprellst du dir potenzielle neue Team-Owner und muss deshalb dann wieder auf weitere, nennen wir sie mal Fake-Teams zugreifen, die von den beiden Hauptinvestoren dieser Liga ja mitfinanziert werden müssen. Und auf Dauer werden die das wahrscheinlich auch nicht stemmen können oder wollen, dass die anderen Teams mitfinanzieren, nur damit sie dann Jahr für Jahr den Titel bekommen. Also auf lange Sicht ist das ja schon ein Rennen in den Tod, könnte man sagen. Weil auf lange Sicht wird das nicht funktionieren und die Liga dann ineinander zusammenfallen.
Was ich noch als Gedanken habe, ist ein bisschen ausholend. Vor einigen Jahren, als es diesen Podcast noch nicht gab, aber an deinem MLS-Podcast, haben wir mit dem Sportdirektor des damaligen New Amsterdam FC ein Interview geführt. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie er ganz stolz verkündete, dass es im Gegensatz zu anderen Ligen wie der USL oder MLS keine Beitrittsgebühr in der NISA gibt und die Owner doch bitte ihr Geld nutzen sollen, um quasi das Team zu finanzieren und vielleicht irgendwie in andere Projekte Geld zu geben. Und ich habe das sehr starke Gefühl seit damals, dass man sehr stark auf die Besitzer scheißt. Und im Sinne davon, dass man gar nicht guckt, wirklich, ob sie sich das Team überhaupt leisten können und auch für einen gewissen Zeitraum leisten können. Denn so viele Teams sind pleite gegangen, weil die Besitzer es nicht mehr stemmen konnten oder stemmen wollten. Und mit Blick jetzt auf die heutige Lage gibt es noch mehr Sinn, dass es ein blödes Ding war, dass man quasi den Ownern blindlings vertraut und da auch gar nicht irgendwie eine Kontrolle hinter hat, was die finanziellen zu leisten imstande sind oder wollen. Und wenn die nicht mehr ihre Mindestanforderungen erfüllen können, wie beim Gold Star Detroit, dem Team aus letztem Jahr, das dann irgendwie Leute in irgendwie schlechten Baracken untergebracht hat, weil sie die nicht den Wohnraum zur Verfügung stellen konnten, wofür sie eigentlich da gewesen sind. Oder wir jetzt Teams haben, die sich nicht mal irgendwie das Hotel oder das Essen leisten können für ihre Auswärtsfahrten. Das kommt sehr blöd und das finde ich sehr fragwürdig. Weil klar kann man argumentieren, du musst irgendwie beim League One Team so und so viele Millionen Beitrittsgebühr zahlen oder nachweisen können, du kannst dein Team für so und so viele Jahre finanzieren. Aber mit Blick darauf, wie wenig Teams aus der USL mittlerweile pleite gehen, im Vergleich dazu, was in der NISA pleite geht, ist halt schon ein starker Unterschied. Weil wenn was pleite ging, lag es in der Regel an der MLS, die sich irgendwie da reingesetzt hat in dieselbe Stadt. Grüße gehen nach San Diego. Oder eben, weil die Besitzer sowieso keinen Bock drauf hatten und es einfach da dann quasi nicht spontan gewesen ist, so wie bei meinen Toros. Also um es kurz zu machen, ich glaube, die NISA hat von Anfang an stellenweise irgendwas nicht ganz durchdacht oder absichtlich fahrlässig gehandelt.
Wobei ich den Gedanken von der NISA ja gar nicht so falsch finde, dass du sagst, hey, du zahlst dir keinen Antrittsgeld, damit du das Geld wirklich fürs Team investieren kannst. Allerdings ist das ja dann ein Widerspruch zu dem, was da gerade passiert, weil offensichtlich verlangen sie ja doch irgendwelche Gebühren, die anscheinend ja doch auch nicht so klein sind. Allerdings, ich weiß gar nicht, vielleicht zahlt auch nur bestimmte Teams diese Antrittsgebühren und nicht alle Teams.
Also unterm Strich, wenn euch langweilig ist, guckt euch mal die englischen Wikipedia-Artikel zur NISA an, also zur National Independent Soccer Association, und guckt euch mal gerne an, welche Teams da gespielt haben und ob es überhaupt noch gibt. Da könnt ihr ein sehr schönes Bullshit-Bingo spielen und gucken, ja, wo gab's die, gibt's die noch, spielen die noch, was machen die eigentlich und wieso gibt's die Liga eigentlich noch? Das weiß keiner so recht. Und ja, daher, die Grüße gehen raus nach Maryland, zu den Maryland Bobcats, die auch in der Community viel Gutes tun, die sehr beliebt sind, die einen guten Fußball spielen, die jetzt als bestes Team der Liga aus den Playoffs gekickt worden sind oder gar nicht erst beitreten durften, weil eben die Liga ihre Rinkespielchen mit ihnen abziehen will. Und ich hoffe, dass die USL sie übernimmt oder irgendwie einen Weg aufzeigt. Denn selbst wenn man diese Territorial Rights hat, also nur gewisse Teams dürfen in einer Area spielen, würde es ja locker passen, sie in der League One einzuquartieren, weil da gäbe es ja kein Team aus der DC-Area oder um der Umgebung. Und ich glaube schon, dass das Niveau durchaus passabel ist für den Sprung. Also von der NISA in die League One eher zu schaffen, auf dem ersten Schritt in einem Jahr, als jetzt mal in die Championship hochzugehen. Und daher, USL, holt bitte die Bobcats aus ihrer Misere und NISA, ganz ehrlich, kriegt euren Laden mal in den Griff oder sterbt bitte bald mal aus, denn mittlerweile habe ich echt noch Mitleid mit der NASL und das sollte ich gar nicht haben.
Ja, aber im Prinzip ist es ja, wir sagen ja, seit es diesen Podcast gibt, sagen wir schon voraus, dass diese Liga irgendwann sterben wird. Und irgendwie wundern wir uns eigentlich nur noch, dass diese Liga noch nicht gestorben ist. Diese Puppe ist schon ziemlich ramponiert. Und da muss jetzt noch 2-3 Mal der LKW drüber fahren und dann war's das dann hoffentlich mit dieser Puppe. Aber bis dahin müssen wir uns noch mehrfach wahrscheinlich Brutales ansehen, bis dieses grausame Schauspiel ein Ende hat. Damit machen wir nochmal kurz eine Pause und dann gehen wir mal zu dem spielerischen Teil dieses Podcasts und sehen uns noch 2 Spiele an, über die es zu sprechen gibt, weil zumindest in der Championship und in der League One geht es ja so langsam in die ganz heiße Phase. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt erstmal in die USL Championship. Da geht es ja um die Playoff-Plätze. Es sind nicht mehr ganz so viele Spiele und trotzdem sind, je nachdem welche Conference, noch die ein oder andere Gelegenheit für Teams, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Werfen wir als erstes mal nach dem heutigen Aufnahmestand einen Blick auf die Playoff-Plätze. In der Eastern Conference sind Louisville bereits qualifiziert, sowie Charleston Battery. Ansonsten tendenziell gute Möglichkeiten, sich zu qualifizieren, haben beispielsweise Detroit und Indy, Tampa Bay und Rhode Island. Und danach wird es dann schon wieder spannender. Also North Carolina beispielsweise hat aktuell 42 Punkte. Sie sind auf Platz 7 der Tabelle. Und Loudon hat 41 Punkte und ist das erste Team unterhalb des Striches. Also in dem Bereich kann sich noch einiges drehen und wenden. Wie sieht es denn nach dem aktuellen Stand in der Western Conference aus?
Im Westen gibt es schon ein paar mehr qualifizierte Teams. Und zwar 4 von 8. Auf der Nummer 1, nicht wirklich überraschend und auch schon qualifiziert, New Mexico. Und dann gab es 3 Teams, die jetzt in der letzten Woche oder am letzten Wochenende sich qualifiziert haben. Sacramento auf Platz 2, auch nicht wirklich überraschend. Las Vegas. Ja, Las Vegas Lights. Die haben sich jetzt zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für die Playoffs qualifiziert. Auf Platz 3 auch nicht ganz überraschend. Und auf Platz 4 aktuell Colorado oder die Colorado Springs Switchbacks. Die sind alle für die Playoffs qualifiziert. Dahinter kommen dann aktuell Memphis, Oakland, Orange County und Phoenix. Memphis mit 44 Punkten schon ziemlich dicht dabei, wenn nur 2 Punkte weniger als Colorado. Oakland hat 41 Punkte. Und der Rest hat 39 Punkte oder weniger. Aber auch da ist noch viel möglich. Also Orange County, Phoenix haben 4 Punkte Unterschied zu den Teams, die nicht auf dem Playoff-Platz sind. Und auch da kann noch viel passieren in den nächsten Wochen. Insgesamt nur 2 Teams, die definitiv nicht eine Chance haben auf die Playoffs. Das sind Miami im Osten und seit diesem Mittwoch, also für uns gestern, El Paso. Aber sollte eigentlich in beiden Fällen nicht wirklich überraschend sein, da beide Teams in ihren Conferences seit Monaten die schlechtesten Teams waren.
Ich überlege gerade, war das jemals in der Saison groß was anderes? Ich glaube nicht, oder?
Nee, aber El Paso hatte zuletzt besser gespielt, hatte ein paar Spiele ohne Niederlage und da hat man gedacht, na, vielleicht schaffen sie doch nochmal einen letzten Playoff-Push. Aber jetzt sind sie rechnerisch eben wirklich raus.
Was wir in der letzten Woche oder in den letzten 2-3 Spieltagen gesehen haben, waren immer wieder mal so kleine Überraschungen, die vielleicht auch ein bisschen damit zu tun haben, welche Teams bereits für die Playoffs qualifiziert sind und welche nicht. Eine große Überraschung war beispielsweise New Mexico, die zu Hause gespielt hatten gegen Phoenix Rising und verloren hatten mit 1-2. Wahrscheinlich entspannt sich New Mexico jetzt mal noch ein wenig. Wie gesagt, sie sind schon längst für die Playoffs qualifiziert, stecken da jetzt gerade vielleicht ein wenig etwas weniger Energie rein. Das kann am Ende aber, finde ich, ziemlich schaden. Und ich finde es auch nicht besonders clever, es an der Stelle zu machen. Phoenix brauchte die Punkte definitiv mehr. Noch ist es nicht so tragisch, aber wenn dir das mehrere Spiele hintereinander passiert, könnte dich das vielleicht einen guten Tabellenplatz kosten. Wir springen mal zu einem Top-Duell aus der Eastern Conference. Charleston Battery spielte zu Hause, empfing die Wilden aus Detroit. beide in der Tabelle sehr, sehr nah beieinander, sehr weit oben. Was war so deine Vermutung, wie diese Partie enden würde?
Also Detroit ist ja eher eine heimstarke Mannschaft und daher ging ich schon davon aus, dass wenn es jetzt keinen Lucky Punch zum Start gibt, dass sich Charleston da durchsetzen wird. Auch weil sie uns ja seit Wochen unter die Nase reiben, dass Nick Markanic der beste Torschütze in einer Saison ist und der hoffentlich nochmal 80.000 weitere Tore schießt. Und daher wäre ich eher von einem Sieg von Charleston ausgegangen, einfach aufgrund deren Heimstärke und dass Detroit eben meistens eher zu Hause überzeugt.
Was in dieser Partie, finde ich, am allermeisten aufgefallen ist, ist der Platz, der eher einem Flickenteppich ähnelte. Und allein für diesen Platz gehört Charleston Battery, eigentlich gehören ihnen 3 Punkte dafür abgezogen, weil das sah ja wirklich grausam aus. Also der Greenkeeper hat seine Hausaufgaben auf jeden Fall nicht besonders gut gemacht. Die beiden Teams selbst, fand ich, waren in der ersten Halbzeit recht highlightlos. Also wirklich viele große Chancen gab es nicht. Und das meiste, was dann tatsächlich relevant wurde, fand logischerweise erst in der zweiten Halbzeit statt. Hast du irgendetwas aus der ersten Halbzeit, über das du gerne sprechen möchtest?
Nicht wirklich, nur dass ich mich frage, warum der Platz so schlecht ist. Also es wäre mir jetzt neu, wenn es eigentlich irgendwie ein Football-Field wäre oder ein Baseball-Field wäre. Und da waren diese random, rechteckigen, ja, braunen Flecken irgendwie sehr komisch. Also, was war da? War da irgendwie eine Parkbank vorher aufgestellt? Hat jemand gepicknickt? Hat jemand irgendwie nach einem geschossenen Tor den Rasen mitgehen lassen? Es hat irgendwie keinen Sinn ergeben, warum da jetzt Rasen fehlt oder eben schlecht aussah.
Ja, vor allem an mehreren Stellen, an etlichen Stellen. Also, wie gesagt, 3 Punkte Abzug für den Platz wäre mehr als verdient gewesen.
Ja, sonst fiel mir echt nicht mehr auf.
In der 48. Minute gibt es das erste größere Highlight. Das geht recht schnell vonstatten und ist ein Tor. In diesem Fall ist es ein Tor für Detroit und die ganz klassische Situation Ecke, Kopf, in dem Fall von Correll, und das Tor. Kurz und schmerzlos, aber durchaus ganz nett gemacht.
Ich würde mal sagen, man macht das, wofür man da ist, bei einer Ecke. Also klassisch gemacht, sah nicht schlecht aus. Und dann gab es eine Szene, wo ich mich echt noch frage, was zur Hölle da eigentlich passiert ist. Es lässt sich leicht erklären, nur nicht, warum es passiert ist. Denn es gab einen Schuss von Ben Morris auf das Tor von Charleston in der 57. Minute. Es war kein wirklich gefährlicher Schuss, also der Ball ging locker 2-3 Meter im rechten Pfosten vorbei. Grinris stürzt sich drauf, um den Ball zu halten, liegt noch am Boden, ist gerade dabei, sich aufzurappeln und hat den Ball so kurz in seinen Händen. Da kommt Connor Rutz, Stürmer von Detroit, angeschossen und springt mit beiden Beinen voran, rutschend in den Keeper rein. Trifft den Keeper auch völlig, der ja völlig unnötigerweise irgendwie in die Magen-Leisten-Gegner getroffen wird. Und Rutz sieht dafür die rote Karte. Finde ich vollkommen gerechtfertigt. Nur ist halt für mich die Frage, was zur Hölle sollte das? Kannst du die 2 Sekunden nicht warten, bis quasi der Abschlag passiert? Was ist da gewesen? Es war halt nicht die klassische Situation, der Keeper steht auf der Linie, lässt den Ball zur Seite abklatschen und du gehst da locker hin. Sondern der war halt wirklich quasi noch am Liegen, am Aufrappeln. Keiner war in der Nähe. Was sollte das da im Kung-Fu, ja, Sprungkick in den sich gerade aufrappelnden Keeper zu springen?
Ich würde die Szene anders beschreiben und ich glaube, das ist auch die Erklärung dafür, warum Rutz so reagiert. In meinen Augen war die Situation nämlich, dass der Keeper verhindern will, dass es eine Ecke gibt und deswegen seitlich neben dem Tor zur Torauslinie springt, um zu verhindern, dass der Ball dort eben über die Auslinie geht. Und er schafft es, den Ball zu stoppen, hat aber viel Schwung und fällt dadurch nach hinten. Der Ball bleibt aber auf der Linie liegen oder kurz vor der Linie und der Keeper ist 1,5 Meter hinter diesem Ball, aber nicht am Ball, sodass der Ball in der Situation gerade, wenn auch sehr kurz, frei ist. Rutz sieht das und hat halt vor, sozusagen zu diesem Ball zu springen und ihn sich zu holen. Gut, die Art und Weise, wie er zu dem Ball springt, ist nicht die geschickteste, weil er ihn dann, vermute ich, vom Winkel her tendenziell ins Aus gespielt hätte. Aber wer weiß, wie er sich hätte anstellen wollen. Der Keeper sieht das natürlich auch, oder der Keeper macht natürlich auch das, was jeder Keeper in der Situation machen würde. Er hechtet wieder nach vorne auf den Ball, eben um zu verhindern, dass ein Gegenspieler sich diesen Ball holen kann. Und so treffen beide aufeinander. Die rote Karte ist verdient, ohne Frage. Also das war definitiv nicht clever gemacht. Ich verstehe aber durchaus, wie die Situation entstanden ist. Da muss man sagen, dass das von dem Torhüter nicht clever war. Das hätte schnell auch ins Auge gehen können. Etwas mehr Schwung, nur ein bisschen weiter hinter und schon ist der Gegenspieler schneller am Ball und steht mit dem Ball direkt neben dem Tor und das Tor ist leer. Also da sollte er vielleicht nochmal gucken, ob seine Art und Weise, wie er da den Ball hinterher hechtet, in der Situation nicht vielleicht anders gemacht werden könnte. Aber wie gesagt, die rote Karte ist völlig verdient da.
Und damit dann Detroit in Unterzahl, trotz 1:0 Führung.
Es dauert allerdings noch eine ganze Weile, bis es wieder gefährlich wird für Detroit, nämlich bis zur 72. Minute. Und ehrlich gesagt, die Szene finde ich weniger eindeutig als die Szene zuvor, weil es gibt in dieser Szene einen Elfmeter. Und also ich werde das Gefühl ehrlich gesagt nicht los, dass der Schiedsrichter da den Elfmeter ziemlich gerne geben will, weil die Situation ist folgende. Ein Spieler von Charleston ist mit dem Ball im Strafraum von Detroit. Ein Spieler von Detroit springt dem Ball entgegen, wäre jetzt falsch formuliert, aber geht zum Ball und geht mit dem Fuß sozusagen eben logischerweise zum Ball. Und in meinen Augen trifft er auch ziemlich eindeutig den Ball. Der ändert mich sofort seine Richtung Strafraum aus. Also, dass er quasi wieder wirklich aus dem Strafraum rausrollen würde. Trifft dann aber auch den Fuß des Gegenspielers. Der lässt sich natürlich wie immer im Strafraum dann zu Boden fallen und kriegt dann halt auch sofort den Elfmeter. Aber in meinen Augen war das eine ziemlich saubere Verteidigung und für mich jetzt kein Elfmeter. Also es ist schon eine sehr harte Entscheidung da.
Gehe ich mit. Also wenn, war es eine sehr, 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 sehr leichte Berührung am Füßchen. Muss man nicht machen. Haben wir aber auch in jedem deutschen Fußball jetzt auch echt einige lächerliche Elfmeter gesehen. Daher, ich würde mich gerne wundern, kann es aber nicht wirklich. Unterm Strich gibt es dann Foul.
Das wäre in meinen Augen auch wieder eine schöne Situation für den Videobeweis gewesen. Um sich da nochmal genau anzusehen, trifft er vielleicht erst den Gegenspieler und dann den Ball. Das kann natürlich auch sein. Man sieht es aus der Perspektive, die uns zur Verfügung steht, jetzt nicht so gut. Oder trifft er vielleicht sogar eher den Ball und dann erst den Gegenspieler. Dann ist es ja eine saubere Verteidigung. Ist, finde ich, in der Spielphase irgendwie ein bisschen unnötig, weil das so ein Spiel dann wieder in so eine andere Richtung lenkt. Der Elfmeter ist gegeben. Wer darf ihn denn schießen?
Es ist natürlich unser wundervoller Nick Mackanich, der ja der Rekordtorschütze der USL, was das quasi Schießen von Saisontoren einer Saison in der Liga angeht, ist. Und er darf den Elfmeter schießen und verwandelt, womit er nun auf 28 Saisontoren steht. Ja, die USL kann sich freuen, denn im Januar, in der quasi Offseason, wechselt er nach Spanien. Der Elfmeter war okay, verwandelt, war jetzt keine Mätzchen, nichts Spannendes. Und damit der Ausgleich für Charleston in der 73. Minute.
Es gibt für Charleston, die in der zweiten Halbzeit schon auch irgendwie, was natürlich der Situation geschuldet ist, dass sie mit einem Mann im Überzahl sind, am meisten Ballbesitz haben, minimal mehr Chancen. Aber ehrlich gesagt finde ich die Chancen, die sie haben, oftmals nicht wirklich besonders hochkarätig. Beispielsweise eine Situation ist, wie der Ball, ich überlege gerade, was außerhalb des Strafraums oder kurz innerhalb des Strafraums aufs Tor geschossen wird, aber dermaßen langsam, dass er quasi wie in Zeitlupe Richtung Torhüter rollt. Der nimmt ihn ganz easy auf, aber am Ende wird es ja dann doch als Torschuss gewertet, obwohl es nicht der Rede wert ist eigentlich. Es dauert bis zur 85. Minute. In dieser Situation, man befindet sich wieder im Strafraum von Detroit, Es befinden sich drei Angreifer auf recht engem Raum zusammen. Um sie herum sind immer wieder mal auch ein paar Verteidiger, die sich mal mehr, mal weniger geschickt anstellen. Und es werden sehr schnell kürzere Pässe gespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, immer geplant dann auch bei Mitspieler ankommen. Manchmal sieht es auch so ein bisschen so aus, als wenn das eher zufällig ist. Auf jeden Fall kommt man auf recht kurzem Raum über eine gewisse Distanz dann im Strafraum voran. Und letztendlich ist es Torres, der am besten frei steht und aus seiner Position heraus dann aufs Tor schießen kann und unten links einnetzt. Kein besonders schönes Tor, aber jetzt auch kein schlimmes Tor. Ein bisschen vor sich hingetickert.
Gehe ich mit. Also ganz okay. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es gibt dann noch ein Törchen von einem Spieler, den man in der USA kennt, der zuletzt in Europa gespielt hat, und zwar Lorente Kissiedu. Der spielt aktuell für die Jungs aus Detroit, wurde kurz vorher eingewechselt und bekam in der 94. Minute die Gelegenheit zum 2-2. Er kriegt den Ball nach einem Doppelpass zurückgelegt, steht, ja, ich würde sagen, einen halben Meter zentral vom Strafraum, nimmt Maß und haut den Ball mit einem schönen Schlenzer unten rechts rein. Schöner Schuss aufs Tor, wirklich schwer zu halten für den Keeper. Und damit steht es 2-2 für Detroit. Die schaffen in Unterzahl doch noch einen Punkt zu holen. Hätte ich so tatsächlich nicht erwartet, auch weil die rote Karte ja schon echt früh gefallen ist. Also mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl zu spielen, ist schon eine Leistung. Und ja, unterm Strich muss ich sagen, geht's halt auch in Ordnung. Also es gab jetzt nicht viele Torschüsse. 9-11 Schüsse insgesamt, 4-3 Torschüsse. Das ist jetzt nicht so krass überlegen, wie man denken sollte für Charleston. Charleston kann es egal sein, die sind eh schon für die Playoffs qualifiziert. Detroit wird sich freuen, war aber halt auch ein bisschen zu wenig, um eben schon sicher dabei zu sein. Es war so ein bisschen so eine Lose-Win-Situation für beide. Also beide können damit leben, kriegen aber auch nicht genug daraus, dass es sich wirklich lohnen würde. Unterm Strich ist es passiert. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, das stimmt. Was mir in der Situation mit dem 2-2 noch aufgefallen ist, ich fand es sehr witzig, wie sehr sich die Ersatzbank von Detroit über dieses Tor gefreut hatte. Also da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Steine von sehr, sehr vielen Herzen gefallen. Man hat ihnen die Erleichterung da durchaus angesehen. Gut, war ja auch klar zu dem Zeitpunkt, dass das Spiel dann kurz danach abgepfiffen werden wird. Hast du ansonsten noch etwas zu dieser Partie oder zur Championship?
Nicht wirklich, außer dass ich euch empfehlen kann, euch weiterhin eben, ja, umzugucken, was die Spiele angeht, denn die nächsten Playoff-Tickets werden sehr bald vergeben. Und daher achtet immer darauf, dass unsere Daten für die qualifizierten Teams immer auf die Aufnahme bezogen sind und es sich aktuell noch sehr schnell ändern kann.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Werfen wir mal einen ganz kurzen Blick auf die League One. Da sehen wir uns jetzt kein Spiel an, aber wir schauen mal, wer schon für die Playoffs qualifiziert ist, beziehungsweise wer es vielleicht nicht ist. Wir können schon mal sagen, bis dato ist noch kein Team eliminiert. Also es haben rechnerisch noch alle Teams die Möglichkeit, nach dem aktuellen Stand, in die Playoffs zu kommen. Allerdings sind von 8 Playoff-Tickets schon 6 vergeben. Was ist denn so deine Vermutung, wer könnte noch eine Chance haben auf die nächsten 2 Playoff-Tickets?
Gute Frage. Ich finde, alle Teams sind sehr inkonstant. Ich glaube, Richmond würde ich noch am ehesten zutrauen. Die spielen zwar auch keine wirklich gute Saison, haben aber mal gute Ausrutscher nach oben, wo sie spontan doch mal wieder ganz gut mitspielen können. Daher würde ich ihnen aktuell noch ein Ticket zutrauen. Spokane macht's, finde ich, für eine Mannschaft im ersten Jahr gar nicht schlecht. Hat aber aktuell nicht wirklich eine gute Form. Und der Rest darunter, unterm aktuellen Playoff-Strich, ist halt wirklich einfach viel zu unkonstant, um da eine gute Meinung abzugeben. Also Tormenta zum Beispiel mit 19 Punkten reicht ein Punkt, um auf Platz 8 hochzuhüpfen. Hat aber auch aus letzten 5 Spielen 4 Unentschieden.
Ja, und deren letzter Sieg war am 14. Juli.
Genau, und Chattanooga ist eh nicht schlecht, mit 3 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen. Lexington mit 4. Deswegen glaube ich, sind Spokane und Richmond noch die am ehesten, die aktuell eine Chance haben, weil sie trotz inkonstant noch oft genug gute Leistungen zeigen, im Gegensatz zum Rest, der ganz unten steht.
Ganz oben und damit schon längst qualifiziert, ist Union Omaha, gefolgt von Forward Madison. Northern Colorado Hailstorm FC sind auf Platz 3, Greenville Triumph auf 4, Charlotte Independence auf 5 und One Knoxville auf 6. Diese Teams sind schon sicher in den Playoffs. Da kann sich aber natürlich, weil punkttechnisch auch alles noch recht nah beieinander ist, also zwischen Platz 2 und Platz 6 sind lediglich 5 Punkte Unterschied, da kann sich nach oben oder unten hin nochmal einiges ändern. Dann springen wir mal in die USL Super League, in die Liga der Damen. Und dort haben wir ja nur 8 Teams bis dato in dieser Saison. Die ersten 6 Spieltage sind erledigt, wobei die meisten Teams erst 5 Spiele haben. Ich gucke gerade, Brooklyn hat mittlerweile auch schon 5 Spiele, nachdem am Anfang so viele nicht stattfinden konnten. Und wir blicken mal auf die Tabelle nach oben und auf die Tabelle nach unten. Ganz oben steht Carolina, die bis dato 3 Spiele gewonnen haben, 2 Unentschieden hatten und keine Niederlage. Ganz unten in der Tabelle steht Lexington. Die haben bis dato noch kein Spiel gewonnen, hatten 4 Niederlagen so rum und ein Unentschieden. Und genau diese beiden Teams trafen jetzt vor wenigen Tagen aufeinander. Eines der Unentschieden oder das einzige Unentschieden, was Carolina zwei Unentschieden hatten sie zu dem Zeitpunkt. Und eines davon war gegen Lexington gewesen. Damals ging die Partie 1:1 aus. Schauen wir uns doch mal an, jetzt ein paar Wochen später, wie die Partie dieses Mal ausging. Wie gesagt, Carolina ist deutlich auf 1, Lexington auf dem letzten Platz. Favorit ist natürlich Carolina. Allerdings wurde auswärts in Lexington gespielt. Und es gibt eine Sache, die als erstes aufgefallen ist bei dieser Partie. Das Platzmanagement, also die Art und Weise, wie man Zuschauer verteilt, war leider völlig unclever gestaltet. Und ich habe große Schwierigkeiten nachzuvollziehen, warum das so gehandhabt wird. In dieser Partie sollen 1500 Zuschauer gewesen sein. Wenn man sich aber mal die Aufnahmen ansieht, die von dieser Partie geboten werden, dann kann man die Anzahl der Zuschauer auf der Tribüne, die man in der Kamera sehen kann, auf kaum mehr als 10. Wo sind also die anderen 1490 Zuschauer? Hast du die Lösung?
Ja, die saßen auf der Tribüne, wo die Kamera steht. Waren, wenn sie nicht da waren, wahrscheinlich beim Hotdog-Stand oder auf dem Dixie-Klo. Anders könnte ich es dir auch nicht erklären. Und ich wüsste nicht mal, warum du das machst, als quasi Betreiber und oder Stadionverwalter, die Leute so auseinanderzusetzen oder eben auf eine Seite zu setzen. Es ist halt, sieht halt nicht gut aus und es bringt ja auch nicht sonderlich viel. Wenn du zum Beispiel Stimmung machst und man gar nicht sieht, wer die Stimmung macht. Man hört halt nur das Gesinge zum Beispiel. Und daher, ja, nicht zum ersten Mal in der USL grundsätzlich. Das kam öfters vor. Meine Toros waren da auch immer gerne gut drin. Ich weiß es nicht. Also, wenn es eine Tribünchen bedacht wäre und das andere nicht und das dann regeln soll, okay, vielleicht. Was war ja bestes Fußballwetter? Ich weiß es nicht. Es sieht bei Birmingham auch mal scheiße aus. Also Birmingham spielt ja in diesem riesigen Footballstadion. Auch da sitzen die Fans immer irgendwie überall verteilt, wodurch das aussieht, als wenn da vielleicht 500 Leute und die paar Tausend kommen gar nicht zur Geltung. Und als sie letztes Jahr im Open Cup gegen zum Beispiel Miami gespielt haben, hat man alle Fans so zusammengesetzt in so 1-2 Blöcke und da war auch wirklich Stimmung. Da sah es schön aus, da war gute Stimmung, da war auch wirklich was da. Deswegen, ich weiß nicht, wer für die Platzanweisung quasi zuständig ist in diesen Stadien, aber bitte setzt die Leute vernünftig hin. Das fiel mir halt in der Partie auch auf. Da hat Lexington endlich ihr erstes eigenes Stadion. Schön eröffnet, sieht toll aus. Man ist da kein Fan. Zumindest nicht auf den ersten Blick.
Das sieht wirklich absurd aus, weil gerade als die Partie angefangen hat, habe ich mir da mal die Mühe gemacht, wirklich die Fans, die man sehen kann, zu zählen. Weil ich Sorge hatte, wie viele Leute da im Stadion sind. Und ich kam kaum auf mehr als 10, wie gesagt. Und verstehe das einfach nicht, warum. Das ist ja kameratechnisch auch super blöd, wenn die Leute alle bei dir sitzen, wo du sie ja gar nicht filmen kannst. Und stattdessen du mit der Kamera die ganze Zeit auf quasi komplett leere Blöcke. Also da saßen teilweise 2 Personen direkt nebeneinander in einem sonst völlig leeren Block. Und auf der Kamera sieht das blöd aus und es ist doch keine Werbung für dich und ist übrigens auch keine Werbung für die Liga dann, wenn jemand, der vielleicht das erste Mal einschaltet, dann so ein Spiel sieht und sieht, da ist ja gar keiner. Auch aus Sicht der USL würde ich da endlich mal ein bisschen cleverer agieren und den Teams sagen, so hey, wenn das Stadion jetzt nicht unbedingt ausverkauft ist oder wenn nur so recht wenige Zuschauer in einem verhältnismäßig großen Stadion sind, dann ist es ja okay, wenn ihr sie hauptsächlich in einen Block setzt, aber dann in den Block, der gegenüber von der Kamera ist, damit man die Fans sieht, damit man sieht, da sind Leute. Und wenn du natürlich soundtechnisch schaffen willst, dass die Leute zu hören sind, da gibt es ja sowas wie Mikrofone, die gibt es ja natürlich auch in den USA. Und damit kann man Stimmung ja auch hervorragend einfangen. Also ich verstehe wirklich nicht, warum es so ist, wie es ist. Gehen wir mal in die Partie. Und nachdem wir ja schon angedeutet hatten, dass die Partie am 25.08., wo sie das erste Mal aufeinander gestoßen sind, 1:1 geendet hatte, schon mal als Spoiler sagen, ich glaube, Lexington ist so ein bisschen der Angstgegner von Carolina Accent, weil auch dieses Mal kamen sie nicht über ein Unentschieden hinaus und da war noch einiges an Nacharbeit, die sie für die kommenden Spiele dann haben. Die erste größere Szene, die, oder finde ich, die man sieht, ist in der 27. Minute und die sieht für Lexington gar nicht so gut aus. Wobei an sich die Szene sieht ganz nett aus, ist halt ungünstig. Es gibt eine Flanke, die wird von einer Carolina-Spielerin in den Strafraum von Lexington gekickt und an der Stelle steht Madison Paris. Madison Paris spielt bei Lexington. Der Ball landet bei ihr. Super für so eine Verteidigerin. Dann kann sie den Ball schön aus dem Strafraum rauskicken und die Situation ist geklärt. Steht aber mit dem Körper so mehr oder weniger Richtung eigenes Tor und macht einen wunderschönen Heber über ihre eigene Torhüterin und der Ball landet im Tor. Das ist blöd, weil jetzt steht's 0:1 für die Gegner.
Also ich sag mal so, nicht, dass sie einen Wettschein hat, aber ich glaube, sie wollte eigentlich gerne Stürmerin werden und wurde dann zur Verteidigerin umgeschult. Und in dieser Szene kamen so ein bisschen die alten Instinkte wieder hoch. Guck, da kommt ein Ball halb hoch, ich muss nur das Füßchen hinhalten. Und während der Ball dann schon aufs Tor fliegt, fällt mir wieder ein, fuck, ich bin ja jetzt Verteidiger. Das war nicht die gute Idee.
Oder eigentlich wollte sie bei Carolina spielen und wollte ihnen zeigen, so hey, ihr habt eine richtig gute Stürmerin mit mir verpasst. Gewagte These, ich merke schon.
Ja, ich wollte sie so stehen lassen. Ich habe erst eine Szene in der 64., wenn du nicht vorher irgendwas hast.
Nee.
Und das war auch für mich noch mit die beste Szene, die man da noch gesehen hat. Denn es gab eine Szene für Carolina Ascent. Serapka kriegt den Ball, ich würde sagen, ein Stück rechts vom Strafraum. Versucht mit einem Schlenzer unten rechts rein. Allerdings geht der Ball, ich würde sagen, eher einen Meter rechts am Pfosten vorbei. Die Keeperin macht aber trotzdem eine schöne, tieftauchende Parade und schafft es, den Ball rauszuhechten. Und das war noch mit die beste Szene, die man von Carolina da gesehen hat. Denn sie haben echt schöne Trikots, wo man so ein bisschen das Bergpanorama den Sonnenuntergang auf dem Trikot verwirklicht hat. Wirklich gute Szenen gab es halt fast gar keine. Und da war dieser Schlenzer auf die Keeperin, die sich mal kurz lang machen und strecken konnte, noch mit das Beste in den ersten 60, 65 Minuten.
Das stimmt. Die Partie generell, finde ich, hat nicht wahnsinnig viele Highlights. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Situation geschuldet. Manchmal ist es ja so, wenn du gegen ein recht schwaches Team spielst, dass du dich dann leistungstechnisch dem auch anpasst. Und dementsprechend da sehr wenige Chancen zustande kommen. Oder wenn sie mal kommen, du sie sehr fahrlässig aus der Hand gibst, weil du da nicht genug Tempo reinnimmst. Und diese Partie, ich hatte es ja schon angedeutet, endet unentschieden. Und das Unentschieden fällt in der 10. Minute der Nachspielzeit. Es gab zuvor schon einmal eine minimale Chance für Lexington. Im Großen und Ganzen fand ich aber übrigens, war Carolina durchaus, also durchaus das stärkere Team. Sie hatten ihre paar Chancen, die aber nicht umgesetzt. Und so kommt es dann, wie es kommen muss. 90 plus 10 gibt es eine Ecke. Und diese Ecke tritt, die hatte noch was gut zu machen. Und das macht sie in dem Fall auch mit einer Vorlage. Sie tritt den Ball in Strafraum Mitte, kurz vors Tor. Und dort steht alles, was irgendwie auf dem Platz stehen darf. Also auch die Torhüterin von Lexington steht da mit rum. Und natürlich alle anderen Spieler. Und alle versuchen irgendwie an diesen Ball zu kommen. Die Torhüterin von Carolina, die Torhüterin von Lexington, die Stürmerin von Lexington, auch so die eine oder andere Verteidigerin von Carolina. Am Ende ist es aber eine Stürmerin von Lexington, die den Ball bekommt, nämlich Kimberly Manders. So mehr oder weniger mit dem Kopf, vielleicht ist es auch mit der Brust, man sieht es nicht hundertprozentig genau, aber sie schafft es, den Winkel des Balls entsprechend zu ändern. Er geht so mittig rechts neben dem Pfosten in das Tor und damit kommt der Ausgleich. Und Lexington feiert diesen Ausgleich sehr, sehr enthusiastisch. Also für die fühlt sich das wahrscheinlich wie ein Sieg an. Für Carolina war es, ja, vielleicht auch ein bisschen bitter, aber leistungstechnisch war an dem Tag auch für sie nicht so wahnsinnig viel drin. Hast du sonst noch etwas zu dieser Partie?
Nee, nicht wirklich. Also es war kein wirklich krasses Wochenende in der Super League. Also das Größte war noch der, ich meine, 3-0-Sieg von Tampa Bay Sun, die bei DC Power auswärts spielten. Der Rest war dann eben unentschieden oder knappe 2-1-Siege. Daher hätten wir euch gerne mal wieder Tampa Bay unter die Nase reiben können. Da wir das aber quasi gerade ständig machen, haben wir uns eben die Damen aus Lexington ausgesucht. Aber ich glaube auch, die Gründe mit dem Spielfluss oder der Qualität, was so ein bisschen auch die Partie anging, ist halt eben deswegen auch geschuldet, dass halt viele Mannschaften einfach aussetzen, weil sie eben spielfreie Wochen haben oder Spiele verschoben werden und so halt auch wirklich noch ja ein bisschen der Spielfluss oder die Teamchemie fehlt. Und daher konnte Lexington am Ende das ganze Ding machen, weil Carolina so ein bisschen die Mittel fehlten, das früher zu entscheiden.
Dazu kommt natürlich auch in allen USL-Ligen. So bei Teams im Bereich Florida gab es ja jetzt zuletzt immer wieder mal Spielabsagen aufgrund der dortigen Wettersituation. Und hoffen wir mal, dass es jetzt nicht langfristige Absagen von Heimpartien geben muss, weil es zu viele Schäden gibt. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Hast du ansonsten noch etwas?
Nö, tatsächlich nicht.
Dann verzichten wir heute aufgrund der Länge der Folge mal auf die TV-Tipps. Aber wir hatten es ja eh schon angedeutet, bereits in 2 Ligen nähern sich die Playoffs. Da geht es um die Rennen, um die letzten Tickets. Von daher ist die Empfehlung eh, seht euch die Teams an, die noch die Chance haben. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Mit wahrscheinlich den ersten Entscheidungen und hoffentlich erheblich besseren News als die, über die wir heute gesprochen haben. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News und auf Twitter unter Box zu Box. Bis dahin, eine erfolgreiche und windfreie Woche.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.